Sie hören SWR 2 aktuell mit Pascal Fournier. Nicht, dass US-Präsident Trump nicht ordentlich Druck gemacht hätte gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan. Im Telefonat forderte Trump ein Ende der Offensive in Nordsyrien, eine sofortige Waffenruhe. Er garnierte das mit Drohungen gegen die türkische Wirtschaft und mit handfesten Sanktionen gegen mehrere türkische Regierungsmitglieder. Seinen Stellvertreter Mike Pence schickt er auf Vermittlermission, bislang das alles vergebens. Zum aktuellen Stand der Dinge in Nordsyrien, unser Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit.
Nein, die Türkei werde einer Waffenruhe nicht zustimmen, sagte Erdogan am Abend zu türkischen Zeitungsjournalisten auf dem Rückflug von einem Staatsbesuch in Aserbaidschan. Die Türkei würde niemals eine Waffenruhe erklären, so wird der Präsident von der Zeitung Hürriyet zitiert. Die türkischen Truppen müssten erst ihr Ziel erreichen und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der Grenze, so der türkische Staatschef und Oberbefehlshaber der Armee. Die Forderung einer Waffenruhe kommt unter anderem von US-Präsident Trump, der am Montag mit Erdogan telefoniert hatte. Dabei kündigte Trump an, seinen Vizepräsidenten Mike Pence nach Ankara zu schicken. Pence wird dort heute Abend erwartet, gemeinsam mit Außenminister Pompeo, Trumps nationalem Sicherheitsberater O'Brien und dem US-Sonderbeauftragten der Anti-IS-Koalition Jeffrey. Gespräche zwischen Erdogan und Pence sind für morgen geplant. In den nächsten Tagen will sich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau zu Gesprächen über Syrien treffen. Bereits gestern Abend hatten beide miteinander telefoniert. Aus dem Kreml heißt es, dass sich beide Seiten einig gewesen seien, dass Konfrontationen zwischen Einheiten der türkischen Armee und der syrischen Streitkräfte in Nordsyrien verhindert werden müssten. Dafür könnte es jedoch zu spät sein. Syrische Aktivisten melden, die türkische Armee habe bei einem Angriff nahe der Stadt Ain Issa mindestens 2 Soldaten der syrischen Regierungstruppen getötet und weitere verletzt. Regierungen in Ankara und Damaskus äußerten sich zu den Berichten bisher nicht. Auf Bitten der kurdischen Autonomieverwaltung waren in den vergangenen Tagen syrische Regierungstruppen nach Norden Richtung türkische Grenze vorgerückt. Dort, wo US-Truppen abgezogen wurden, haben teilweise russische Militärs deren Position übernommen. Aus der strategisch wichtigen Stadt Manbij wird berichtet, die russische Militärpolizei patrouilliere entlang der Frontlinie, um Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und pro-türkischen Rebellen zu verhindern. Die türkische Armee liefert sich währenddessen weiterhin Gefechte mit den kurdischen YPG-Milizen nördlich der Stadt Ain Issa. Auch aus Ras al-Ain melden Augenzeugen heftigen Beschuss. Die türkische Armee hatte schon vor Tagen behauptet, die Stadt unter Kontrolle zu haben. Dann jedoch meldeten die YPG-Milizen, sie hätten Ras al-Ain zurückerobert. Ziel der Türkei ist es, die kurdischen Milizen aus Nordsyrien zurückzudrängen und entlang der türkischen Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten. Dort sollen unter anderem syrische Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
Noch 2 Wochen, dann ist er da. Der große Tag, auf den der britische Premierminister Johnson gegen viel Widerstand im In- und Ausland vehement zuarbeitet. Der 31. Oktober, Tag des britischen EU-Austritts. Wie gesagt, wenn es nach Johnson geht. Morgen beim EU-Gipfel in Brüssel ist der bevorstehende Brexit das zentrale Thema. Die Debatte war ja schon böse festgefahren, aber auf den letzten Metern ist tatsächlich noch einmal Bewegung in die Sache gekommen. Zum aktuellen Stand Europakorrespondent Holger Roman aus Brüssel.
Details über den Inhalt der Verhandlungen dringen kaum nach außen. EU-Diplomaten deuten lediglich an, dass die berühmte Einigung in letzter Minute noch möglich sei. So hätten die Experten inzwischen damit begonnen, das britische Kompromissangebot von vergangener Woche in einen verbindlichen Rechtstext zu übertragen. Dieser Entwurf für einen möglichen Brexit-Deal könnte, wenn er rechtzeitig fertig wird, den Staats- und Regierungschefs beim morgigen EU-Gipfel vorgelegt werden. Am Samstag könnte dann das Unterhaus in London darüber abstimmen. Aus deutschen Regierungskreisen ist jedoch zu hören, die Einzelheiten seien extrem kompliziert. Zentraler Streitpunkt ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland auch künftig offen gehalten werden kann. Zur Debatte steht eine sogenannte Zollpartnerschaft, die Kontrollen in die Häfen und auf See verlagern und weitgehend an die britischen Behörden delegieren würde. Die EU müsste dies aber glaubwürdig überprüfen und im Streitfall einschreiten können, damit der gemeinsame Binnenmarkt geschützt bleibt. Selbst wenn es bis morgen einen Durchbruch gibt, schon jetzt zeichnet sich ab, dass sehr wahrscheinlich ein Brexit-Sondergipfel gegen Ende des Monats nötig wird. Auch ist eine erneute, zumindest kurze Verschiebung des Austrittstermins 31. Oktober nicht auszuschließen. Dies möchte der britische Premier Boris Johnson bekanntlich um jeden Preis vermeiden.
Holger Roman berichtete aus Brüssel. Morgen geht's dort also nochmal intensiv um den Brexit und heute, einen Tag vor dem Gipfeltreffen, treffen sich Kanzlerin Merkel, Präsident Macron und etliche Minister beider Länder in Toulouse zum deutsch-französischen Ministerrat. Man will sich erkennbar absprechen vor dem morgigen Gipfel. SWR-Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner live in Toulouse. Paris hat in den vergangenen Wochen eher den Hardliner in Sachen Brexit gegeben. Wie weit liegen Deutschland und Frankreich bei diesem Thema jetzt tatsächlich auseinander?
Also erstaunlicherweise muss man sagen, im Moment gerade gar nicht mehr so weit, wie das am Anfang in den Verhandlungen doch immer mal wieder der Fall war. Man hört jetzt auch hier in Frankreich im Hintergrund, dass man unbedingt diesen Deal will. Frankreich scheint da schon auch verstanden zu haben mittlerweile oder doch mehr darauf zu achten, was ein Brexit ohne Deal auch für Frankreich und für die französische Wirtschaft bedeuten könnte. Und dieses Hardlinertum, was man tatsächlich hier in Frankreich erlebt hat, scheint im Moment tatsächlich zugunsten einer engeren Abstimmung und einer gemeinsamen Linie mit Deutschland ein bisschen in den Hintergrund gerückt zu sein.
Wir haben zu Beginn der Sendung über die türkische Offensive in Nordsyrien berichtet. Vorgestern konnten sich die EU-Außenminister ja nicht auf eine gemeinsame Linie in Sachen Rüstungsexporte in die Türkei einigen. Wie viel Einigkeit besteht in dieser Frage zwischen Paris und Berlin?
Also da gibt es doch eine relativ große Einigkeit. Da will man sich eben gerade heute auch noch in Toulouse. Ich bin übrigens gerade noch in Paris. Meine Kollegin ist in Toulouse, die kann aber gerade nicht sprechen. Deshalb spreche ich jetzt von Paris aus. Da will man sich heute in Toulouse nochmal eng absprechen, hieß es vorher im Hintergrund. Und Deutschland und Frankreich sind da wirklich eigentlich relativ auf dem gleichen Stand. Es ist sehr wichtig, hieß es im Vorfeld auch in Frankreich hier im Hintergrund, dass es keine Provokationen geben soll. Auch auf deutscher Seite hört man so aus Diplomatenkreisen, naja, man wolle das Kind nicht mit dem Bart ausschütten, also eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Türkei, die man ja braucht, gerade in Sachen Flüchtlingsabkommen, und trotzdem will man eben deutliche Zeichen senden in Richtung Türkei, dass diese Offensive weder von Deutschland noch von Frankreich noch von irgendjemandem in Europa wirklich gewollt ist, aber das ist natürlich eine Gratwanderung, denn echte Möglichkeiten im Moment gibt es ja nicht, und ob man sich wirklich irgendwann auf Sanktionen von europäischer Seite einigen kann zum Beispiel, das steht im Moment noch weit in den Sternen.
Generell sieht Frankreich die Frage von Rüstungsexporten ja anders und eigentlich auch deutlich pragmatischer als Deutschland. So gesehen findet das Treffen nicht ohne Grund in Toulouse statt, wo der deutsch-französische Konzern Airbus ja seinen Sitz hat. Erwarten Sie in Sachen Rüstungsexporte generell beim heutigen Ministerrat eine Annäherung?
Also es ist mit einer Annäherung zu rechnen, ob die heute schon felsenfest sein wird, also ob man wirklich heute eine Einigung unterschreiben kann, das ist noch nicht wirklich zu erwarten, hieß es im Vorfeld, aber es gibt doch deutliche Zeichen dafür, dass man sich bei zumindest bei bestimmten Rüstungsgeschäften auf eine 20%-Regelung einigen könnte. Das heißt, wenn der deutsche Anteil an Rüstungsprojekten weniger als oder maximal 20% beträgt, dann sollten diese Rüstungsgeschäfte oder Rüstungsgüter auch ins Ausland exportiert werden können, ohne dass der Bundestag oder Deutschland dann noch besonders darüber abstimmen müsste. Das war so eine Einigung, die hatte man sich schon beim Abschluss des Aachener Vertrages vor über einem Jahr mal zurechtgelegt, aber im Hintergrund noch viel darüber verhandelt. Wie gesagt, unterschriftsreif wird das wahrscheinlich, so heißt es vorher im Hintergrund, in Toulouse heute nicht werden. Aber es wird doch heute sehr, man ist doch wohl sehr weit gekommen im Hintergrund, und das ist die Einigung, die im Moment wohl auf dem Tisch liegt.
Dann werden wir sehen, wie groß die Einigkeit zwischen Berlin und Paris nach dem Ministerrat in Toulouse sein wird. Live aus Paris war das SWR Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner. Vielen Dank. Inzwischen ist es 12.14 Uhr. Eine Woche ist es her, dass der Anschlag, bei dem ein bekennender Rechtsextremist und Antisemit in Halle versucht hat, in die dortige Synagoge einzudringen und ein Blutbad anzurichten. Das misslang bekanntlich, Gott sei Dank, aber der Mann tötete auf der Straße zwei Unbeteiligte. Und seither ist das Thema Antisemitismus mit Wucht zurück in der politischen Diskussion. Heute hat sich der baden-württembergische Landtag mit dem Bericht des Antisemitismusbeauftragten des Landes Blume befasst. SWR-Landespolitik-Korrespondentin Katharina Thoms hat die Debatte verfolgt.
Irina Katz ist in Freiburg sehr früh aufgestanden, um in den Stuttgarter Landtag zu kommen. Und die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Freiburg hat klare Erwartungen an die Debatte zum ersten Antisemitismusbericht des Landes.
Wir erwarten, dass die Situation mit diesem Anstieg des Antisemitismus ernst genommen wird, weil es scheint mir, dass bei manchen Politikern bis zum heutigen Tag ist nicht so ernst genommen.
Katz und viele jüdische Kolleginnen und Kollegen sind im Plenum und kritisieren schon lange, wie sehr sie immer wieder bedroht werden. Das zeigt auch der Antisemitismusbericht, der im Landtag diskutiert wird. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen.
Wer Ausgrenzung betreibt und gar Hass sät, wird Gewalt ernten. So nehmen auch die antisemitischen Straftaten zu. Das zeigt der Bericht unseres Antisemitismusbeauftragten eindrücklich.
136 antisemitische Straftaten zählt die Statistik für vergangenes Jahr. Bedrohungen, Angriffe, Schmierereien. Fast alle rechtsextrem motiviert. Die Landtagsfraktionen machen in ihren Beiträgen die AfD als Mitverursacher der antisemitischen Stimmungen aus. Grüne, SPD und FDP.
In diesem Parlament heißt Rechtsradikalismus AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen.
81 Jahre nach der Reichspogromnacht müssen wir es in Angriff nehmen, Synagogen besser durch die Polizei zu schützen, ihre Türen zu panzern. Dies ist eine Schande und es bleibt auch eine Schande, wenn Antisemiten in deutschen Parteien eine Heimat oder zumindest freundschaftliche Nachbarschaft finden.
Genau dieses Geistesgut hat ihre Basis bei Ihnen in Ihrer Partei, meine Damen und Herren.
Die AfD weist die Vorwürfe zurück. Es sei nicht nachweisbar, dass der Anstieg des Antisemitismus und die Gründung der AfD zusammenhingen, so Fraktionschef Gögel.
Was Sie allerdings erkennen können, ist, dass Sie nach wie vor jede Hakenkreuzschmiererei auch an einem AfD-Büro automatisch dem Extremismus rechts zuordnen. Und so müssen Sie leider auch erkennen, dass es von links in den letzten Jahren null antisemitische Taten gab. Das werden Sie es nicht mal selbst mehr glauben.
Und so geht es 2 Stunden lang. Große Teile der Debatte drehen sich um die Frage, welche Verantwortung die AfD an Hass, Rassismus und Antisemitismus hat. Erst später und eher am Rande gehen die Parteien auch auf die eigentlichen Forderungen in dem Bericht ein. SPD-Fraktionschef Stoch.
Wir brauchen dringend Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen Prävention und das Erleben von jüdischem Leben heute, nicht nur die Betrachtung der Vergangenheit.
Auch der Ministerpräsident unterstützt das.
Wir müssen den Austausch und die Begegnungsprogramme zwischen Juden und Nichtjuden fördern, etwa durch gemeinsame Projekte an unseren Schulen. Denn wenn die jungen Menschen nicht mehr wissen, wie es zum Holocaust kommen konnte, dann werden wir unserer Verantwortung nicht gerecht.
Für Aufklärung und für Sicherheit sorgen und das so schnell wie möglich. Den Jüdinnen und Juden ist das nicht erst seit dem Attentat in Halle ein Anliegen. Katharina Thoms, Redaktion Landespolitik.
Rettet die Bienen. Ähnlich wie in Bayern hatten Naturschützer auch in Baden-Württemberg eine Initiative, ein Volksbegehren angeschoben, das der Landesregierung in Sachen Umwelt- und Artenschutz Beine machen sollte. Die Sammlung der Unterschriften lief bereits. Die Landwirte hatten sich mit ihren Protesten bereits in Stellung gebracht. Die grün-schwarze Landesregierung hatte eine Reihe von Vorschlägen ausgearbeitet, auch Gegenvorschläge. Aber gestern Abend um genau 21.07 Uhr nahm das Ganze eine völlig unerwartete Wendung. Denn seit da liegt das Volksbegehren Rettet die Bienen offiziell auf Eis. Brigitte Dahlbender, Landeschefin des BUND in Baden-Württemberg. Warum? Was ist da passiert?
Wir haben uns mit dem Eckpunktepapier, das vorher von Minister Untersteller und Minister Haug vorgestellt wurde, intensiv beschäftigt. Und wir halten das für einen guten Ansatz, um im Dialog die Themen, die uns wichtig sind, die Pestizidreduktion und den Artenschutz und den Ausbau der Biolandwirtschaft umzusetzen. Und haben deshalb gesagt, wir werden die Mobilisierung für die Unterschriften bis Mitte Dezember einstellen, unter der Voraussetzung, dass auch die Chefs der Landtagsfraktionen der Landesregierung, also von Grünen und Schwarzen, dem zustimmen, sowie die Bauernverbände sich alle hinter das Eckpunktepapier stellen. Und dann glauben wir, haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unsere Zielsetzungen auch umzusetzen.
In vollem Umfang oder weichen Sie von Ihren Zielen auch ab, um einen politischen Kompromiss möglich zu machen?
Natürlich weichen wir von unseren letztendlichen Zielen ein Stück ab, aber wir haben sehr viel erreicht. Wir haben eine Öffnung erreicht für mehr Artenschutz und weniger Pestizideinsatz. Wir werden die Pestizide reduzieren. Wir haben ein zukünftiges Pestizidverbot in Naturschutzgebieten, eine deutliche Steigerung im Biolandbau. Wir haben eine Pestizidmengenreduktion. Wir haben eine planerische Festsetzung vom Biotopverbund. Zusätzlich kommen noch Reglementierungen für Schottergärten und mehr Blühstreifen in der Landschaft und in den Städten. Und ich glaube, wir haben damit einen sehr guten Kompromiss erzielt.
Das waren jetzt alles Forderungen, die Sie auch im Vorfeld schon erhoben haben. An welcher Stelle geben Sie denn nach?
Es wird keine Pestizidreduktion geben von 50% bis 2025, sondern nur von 40-50%. Wir geben nach, was die Landschaftsschutzgebiete anbelangt. Das ist ein großer Kernpunkt der Auseinandersetzung auch mit den Bauern. Da müssen wir gucken, wie wir das mit anderen Wegen hinkriegen.
Offenbar liegen ja, wenn die Sache so relativ schnell zusammenzuführen war, offenbar lagen Ihre Positionen und die der Landesregierung nicht so weit auseinander. Aber werden sich die Landwirte genauso einfach einbinden lassen in diesen Prozess? Weil deren Widerstände waren ja von Anfang an erheblich.
Das ist das Signal, das wir an die Landwirte ausgeben. Wir haben auch Kompromiss gezeigt. Wir wollen ja keinen Krieg in der Gesellschaft haben, sondern wir wollen eine vernünftige Arbeit und an der Pestizidreduktion und am Artenschutz. Und wir hoffen jetzt, dass die Bauernverbände sich auch dazu bekennen. Bioland hat ja schon auch zugestimmt dem Eckpunktepapier und gesagt, sie finden das gut. Ebenso andere Gruppierungen. Jetzt liegt
Bioland ist wahrscheinlich nicht das Hauptproblem, sondern der zentrale Widerstand kam ja schon von den großen Landwirtschaftsverbänden wie dem BLHV.
Aber wir gehen davon aus, sie haben immer gesagt, dass sie sehen und wissen, dass sie was tun müssen. Und jetzt nehmen wir sie beim Wort. Und wir haben ja nicht gesagt, wir beenden das Volksbegehren, sondern wir haben gesagt, die aktive Mobilisierung bis Mitte Dezember stellen wir ein. Und wenn alle sich nicht bereit erklären und die Bauernverbände sagen, wir wollen gar nichts, dann werden wir mit aller Macht ab Mitte Dezember wieder loslegen. Das liegt jetzt in der Hand auch der Bauernverbände.
Brigitte Dahlbender, die Landeschefin des BUND in Baden-Württemberg, war das. Das Gespräch haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Als 1995 die Pflegeversicherung eingeführt wurde, da lag der Beitragssatz zunächst bei glatten 1,0% des Bruttogehalts. Da blieb er nicht lange. Schon ein Jahr später stieg er auf 1,7%, dann auf 1,95%, dann auf 2,05%. Heute liegt er bei 3,05%. Anders gesagt, genau wie prognostiziert, ist die Pflege immer teurer geworden. In Berlin hat die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die DAK, heute ihre Vorschläge vorgelegt, wie die Pflege künftig finanziert werden soll. Eine Frage, die 25 Jahre nach Einführung dieser Versicherung dringender denn je ist. Stichwort Überalterung der Gesellschaft. Der Vorschlag der DAK, massive Steuerzuschüsse an die Pflegeversicherung. Der SWR-Journalist Gottlob Schober befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit dem ganzen Komplex Pflege in Deutschland. Herr Schober, Steuerzuschüsse für die Pflegeversicherung, was halten Sie von der Idee?
Naja, ich glaube, es muss sein. Ich glaube, wir müssen die Pflegeversicherung anders finanzieren. Momentan basiert das ganze System auf den Familien. Sie sind der größte und der kostengünstigste Pflegedienst der Nation. Und pflegende Angehörige vor allem, die werden ausgebeutet und ausgenutzt und bekommen auch weniger Geld, als es Heime für eine ähnliche Dienstleistung bekommen. Und wenn ich mir vorstelle, und ich selbst war auch mal pflegender Angehöriger, wenn man dann zwischen 316 und 901 Euro Pflegegeld bekommt und ansonsten nichts mehr, dann rutscht man sehr schnell in die Armut ab und ich glaube, da muss was getan werden.
Da klingen schon erste Kritikpunkte an. Nach 25 Jahren Pflegeversicherung aus Ihrer Sicht, was läuft denn generell gut und was läuft schlecht bis gar nicht?
Naja, gut ist, und das bitte ich nicht als abschätzig zu werden, dass es überhaupt eine Pflegeversicherung gibt. Und gut ist auch, dass man immer wieder Reformen gemacht hat. Die wesentliche Reform ist, dass man eben nicht mehr nur nach den körperlichen Gebrechen schaut und da eben Gelder an die Menschen vergibt, sondern auch tatsächlich Menschen mit Demenz auch Geld bekommen.
Und was läuft richtig schlecht?
Naja, die Pflegeversicherung ist als eine sogenannte Teilkaskoversicherung angelegt worden. Das heißt also, sie übernimmt wirklich nur einen Teil der Kosten, abhängig vom entsprechenden Pflegegrad. Den Rest, also den Eigenanteil, den müssen dann die Pflegebedürftigen selbst tragen. Und das ist eine Summe, die viele Pflegebedürftige heute schon überfordert und in der Zukunft überfordern wird. Und wir erleben das gerade, und ich habe es recherchiert, in vielen Heimen. Die Eigenanteile steigen dramatisch an, auch weil die Politik zu Recht gesagt hat, naja, wir wollen zum Beispiel die Bezahlung der Pflegekräfte verbessern. Aber genau diese höhere Bezahlung, die legen die Heime dann um und die müssen dann die pflegenden Angehörigen und die Familien tragen. Und genau deshalb ist die Lösung korrekt, dass hier das Ding gedeckelt wird und letztendlich Steuergelder dafür eingesetzt werden, um die Belastung für die Menschen letztendlich akzeptabel zu halten.
Sie haben es schon angesprochen, bis heute ist Pflege in Deutschland auch eine Familienangelegenheit. Allerdings für diese Familien bedeutet das erhebliche Belastungen in vielerlei Hinsicht. Was muss denn geschehen, um den Familien dabei zu helfen, um beispielsweise auch für pflegende Angehörige die Berufstätigkeit weiter zumindest zu ermöglichen?
Also wir müssen schauen, dass pflegende Angehörige zwingend deutlich mehr entlastet werden. Wer 7 Tage rund um die Uhr seine Angehörigen versorgt, da weiß ich genau, nach 1 bis 2 Jahren ist er entweder so krank oder selbst pflegebedürftig. Wir brauchen Tagespflegeeinrichtungen, flächendeckend und bezahlbar. Es müssen flexible Modelle entwickelt werden zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Und bislang hat sich der Gesetzgeber damit schwer getan. Es gibt eine 6-monatige Pflegezeit, es gibt eine Familienpflegezeit von bis zu 2 Jahren, aber die ist nicht attraktiv, wird kaum angenommen, weil sie eben finanziell zu unattraktiv ist. Und deshalb können sich Angehörige eine Auszeit kaum leisten.
Muss man die Pflegeversicherung, um sie für die nächsten 25 Jahre fit zu machen, komplett umkrempeln, auf ganz neue Füße stellen?
Ich glaube, man muss sich nicht umkrempeln, man muss sich nur an das halten, was die Initiatoren damals reingeschrieben haben, nämlich das System Prävention vor Rehabilitation vor Pflege. Das war ein Grundsatz der Pflegeversicherung, der ist nie umgesetzt worden. Wenn ich dafür sorge, dass Menschen später oder gar nicht pflegebedürftig werden, wenn ich sie mit Ergotherapie stabil halte, dann kann ich Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Also es geht darum, Pflegebedürftigkeit zeitlich nach hinten zu verlagern und so Milliarden zu sparen und diese dann einzusetzen für pflegende Angehörige oder auch für eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter und Pflegekräfte im Heim.
SWR-Pflegeexperte Gottlob Schober, auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist 12.27 Uhr. 7 von 10 Kommunen in Deutschland wollen bis Ende 2020 Steuern und Gebühren erhöhen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Befragt wurden Städte und Gemeinden ab einer Größe von 20.000 Einwohnern. Katja Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie genau wollen die Kommunen denn ihre Bürger zur Kasse bitten?
Besonders beliebt sind Preisaufschläge bei den Gebühren für Straßenreinigung und bei der Grundsteuer. Das plant jeweils knapp ein Drittel der Kommunen. Eine andere Stellschraube für mehr Geld sind Müll- und Friedhofsgebühren, höhere Kosten fürs Parken und das Thema Gewerbesteuer. Die soll immerhin noch rund in jeder 5. Stadt steigen.
In etlichen Kommunen wird es also teurer. Allerdings gibt es je nach Region da deutliche Unterschiede. Wie stehen denn Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz da?
Im Bundesvergleich sind beide Länder im Mittelfeld. In Rheinland-Pfalz wollen 2/3 der Kommunen höhere Steuern und Gebühren einfordern. In Baden-Württemberg rund 60%. Der Bundesdurchschnitt liegt mit 68% höher. Ganz vorne auf der Prioritätenliste stehen Müll- und Parkgebühren. Die Unternehmen, die kommen in Baden-Württemberg zumindest ziemlich gut weg. Nur 7% der Kommunen planen an der Gewerbesteuer zu schrauben.
In der Studie ging es nicht nur um die künftigen Einnahmequellen von Kommunen, es ging auch um geplante Investitionen. Wofür wollen Städte und Gemeinden ihr Geld denn ausgeben?
Also das größte Investitionsplus ist tatsächlich bei den Schulen geplant. Knapp 60% der Kommunen bundesweit planen hier, ihre Ausgaben zu steigern. Auch die IT-Infrastruktur und die Digitalisierung sollen mehr Geld bekommen. Auf Platz 3 der beliebtesten Investitionen landen die Straßen. Baden-Württemberg liegt bei den Investitionsplänen etwas über dem Bundesdurchschnitt, Rheinland-Pfalz etwas darunter. In beiden Bundesländern sollen die Ausgaben durchschnittlich aber stärker steigen als die Einnahmen. Und trotzdem rechnen viele Kommunen damit, dass sie es schaffen werden, Schulden abzubauen.
Dann schauen wir zum Schluss noch an die Börse. Was bewegt die Anleger denn heute?
Also der DAX hat gestern ja noch ein neues Jahreshoch erreicht. Heute ist er eher verhalten unterwegs. Die beobachten einfach noch die Entwicklungen im Brexit-Streit und sind da ein bisschen verhalten. Entsprechend auch der DAX momentan leicht im Plus mit 0,2% bei 12.660 Punkten.
SWR-Wirtschaftsredakteurin Katja Jansen mit den Wirtschafts- und Börseninformationen vom Mittag zum Ende von SWR 2 aktuell. Danke für Ihr Interesse.